Unser Bruder Rainer Wörth spricht heute zu dem Thema David, ein Mann des Herzens Gottes. Ich kenne immer die Formulierung nach dem Herzen Gottes. Wir werden sehen.
Ich wollte gerade sagen, das hast du falsch gesagt, aber das habe ich so angegeben.
Das hast du so angegeben, ja. Also, ich weise euch nur darauf hin, heute nochmal, prüfet alles. Und jetzt lesen wir den Text aus dem 1. Samuelbuch, Kapitel 16. Und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Und Samuel antwortete: Wie kann ich hingehen? Wenn Saul es hört, so wird er mich umbringen. Der Herr antwortete: Nimm eine junge Kuh mit dir und sage: Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Und lade Isai zum Schlachtopfer, und ich werde dir zu erkennen geben, was du tun sollst. Und du sollst mir den salben, den ich dir nennen werde. Und Samuel tat, wie der Herr geredet hatte, und kam nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm aufgeregt entgegen und sagten: Bedeutet dein Kommen Friede? Und er sprach: Ja, Friede. Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer. Und es geschah, als sie kamen, sah er den Eliab und meinte: Gewiss, da steht sein Gesalbter vor dem Herrn. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen, aber er sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Dann ließ Isai Schammah vorübergehen, er aber sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Und Isai ließ seine 7 Söhne vor Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isai: Der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel fragte Isai: Sind das die jungen Leute alle? Er antwortete: Der Jüngste ist noch übrig. Siehe, er weidet die Schafe. Und Samuel sagte zu Isai: Sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich und hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn der ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Aber der Geist des Herrn wich von Saul, und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Wir wollen noch gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir stehen heute Abend vor dir voll Freude. Wir grüßen dich, du Auferstandener. Du bist der Lebendige, hier und heute, in unserer Mitte, in unserem Leben, jede Stunde, jeden Tag. Und wir danken dir, dass du durch dein Wort und durch deinen Geist auch heute Abend unter uns bist und zu jedem Einzelnen reden möchtest. Und genau darum bitten wir dich, Herr, dass du uns die Herzen öffnest, dass du dem Rainer deine Worte in seinen Mund legst, dass du selbst redest, segnest und uns begegnest als der Lebendige. Herr, wir freuen uns auf dich, auf dein Reden, und wir freuen uns auf dein Kommen. Wir beten dich an. Amen.
Ich habe von einem Schauspieler gelesen, der dafür bekannt war, Shakespeare-Stücke zu rezitieren und allein in einer Ein-Mann-Aufführung sozusagen vorzutragen. Und er hat das sehr, sehr gut gemacht. Und dann beendete er jede Vorführung mit einem Vortrag, schauspielerisch gekonnt, toll betont, mit entsprechenden künstlerischen Pausen, rezitierte er Psalm 23. Und an einem Abend, als er mit seinem Shakespeare-Stück fertig war, wollte er wieder mit Psalm 23 beginnen. Und da war es zu seiner Überraschung so, dass ein junger Mann im Publikum aufstand und sagte: Entschuldigen Sie bitte, darf ich heute Psalm 23 vortragen? Da war er erstaunt, sowas hat er noch nie erlebt. Auch etwas über die Forschheit des jungen Mannes. Und er dachte, lass den mal ruhig vortragen, denn wenn er Psalm 23 vorgetragen hat, gab es am Anschluss immer tosenden Applaus. Und da wird mal so richtig deutlich werden, wie gut ich das kann und wie wenig gut dieser junge Mann das kann. Und der junge Mann machte das auch gar nicht so besonders, eigentlich relativ schlicht. Und trotzdem gab es nachher eine ungeheure Reaktion, keinen tosenden Applaus, sondern Stille. Man hörte sogar jemand schluchzen und dann sind die Leute auseinandergegangen. Und sowas hat der Mann, der Schauspieler, noch nie erlebt. Und am Ende dann, als die Aufführung beendet war und die Vorstellung beendet war, sagt er zu diesem jungen Mann: Sagen Sie mir mal, was ist denn das Geheimnis? Das ist mir noch nie passiert. So eine Wirkung, so ein Effekt. Und dann sagte dieser junge Mann: Nun ja, Sie kennen den Psalm, aber ich kenne den Hirten. Das heißt, mein Hirte, also diese persönliche Herzensbeziehung. Und dieser junge Mann war von Herzen berührt und damit kann man auch andere berühren. Nur von dem man selbst überzeugt ist, kann man andere überzeugen. Man nennt es ja Identifikation, man nennt es dann auch, im Verkäuferdeutsch ist es dann, also die Identifikation mit dem Produkt. Das ist ja immer der Vorwerk-Staubsauger-Vertreter, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. An die Türen kommen sie jedenfalls nicht mehr. Und stellt euch einmal vor, ihr seht einen Mann da reinkommen und der murmelt da ständig vor sich hin, jetzt muss ich schon wieder so einen Mist verkaufen und das Ding funktioniert ja nicht richtig, nicht mal das Probeexemplar, da haben wir besondere Sorgfalt, also nichts gegen Vorwerk, das muss ganz gut sein, das war jetzt erfunden, ja. Und dann klingelt er und plötzlich strahlt und sagt, ich möchte Ihnen den besten Staubsauger, den es gibt, verkaufen. Das ist recht unglaubwürdig. Und selbst wenn Sie es vorher nicht gehört haben, spürt man das, irgendwas stimmt da nicht. Er ist ja selbst nicht überzeugt von dem, was er jetzt hier so anpreist, was er jetzt hier so vertritt. Und Samuel wird hier als Königsmacher, als letzter Richter, war ja priesterlichen Geschlechts, zu David geschickt und er ist eigentlich mit Gottes Führungen und Wegen, was Saul betrifft, den Gott verworfen hat, gar nicht einverstanden. Im Kapitel davor lesen wir von der Verwerfung Sauls und da ist immer wieder der Irrtum, dass die Leute denken, der wäre jetzt verdammt. Diese Frage wird auf einer ganz anderen Ebene entschieden. Er wurde sozusagen, was sein Amt als Melech, als König betrifft, entsalbt, entweiht. Aber idealerweise hätte Saul sagen können, jawohl, ich akzeptiere das Urteil des Herrn, er ist der Herr. Und ich trete zurück und jetzt, lieber Samuel, wie soll ich das machen? Wo ist der Nachfolger? Oder soll ich einfach schon mal zurücktreten und das dem Volk bekannt machen? Ob das dann geheißen hätte wegen Unwürdigkeit oder Ungehorsam, das weiß ich nicht, ob man das so offen gesagt hätte. Also bitte weise mich, was ich jetzt tun soll. Wir wissen ja, dass er es nicht getan hat und dass er an seinem Amt, an seiner Position gehangen hat und dass er dann immer mehr auch gegen Gott und gegen den Erwählten Gottes vorgegangen ist, am Schluss sogar in der Dämonie, am Ende sogar bei der Hexe zu Endor gelandet ist, bevor er dann am nächsten Tag in der Schlacht beim Gilboa, muss ich immer dran denken, wenn wir in diesen wunderbaren Quellen sind, den warmen Quellen am Gilboa, da irgendwo muss gewesen sein, gestorben ist. Also die Verwerfung des Saul war nach meinem Verständnis nicht: Du bist als Mensch verworfen, sondern ich habe dich verworfen für dieses besondere Amt, für das ich dich auserwählt habe. Er hätte sich als Mensch noch durchaus bewähren können. Und Samuel war damit nicht einverstanden. In diesem 15. Kapitel wo er ihm das sagen muss, Ungehorsam ist wie Zaubereisünde. Also ein hartes Wort des Herrn. Was nützt mir all das Opfer, das du bringen willst? Ich mag deine Opfer nicht. Nicht, Gott hat nicht generell was gegen Opfer, also Opfer auch im übertragenen Sinn, aber nicht gegen einen Menschen, der äußerlich opfert, der äußerlich darbringt, der mit den Lippen den Herrn lobt, aber sein Herz ist fern. Das ist ihm ein Greuel. Und Samuel schreit die ganze Nacht zu Gott. Er war so begeistert von diesem Saul, ein wunderbarer Mann, ein Kopf größer. Er hat Israel wirklich auch in eine ganz neue Zeit geführt, bevor er dann so in eine abschießende Bahn geraten ist. Aber Gott sagt, nein, es bleibt dabei. Und jetzt wird dieser Samuel gesandt in das Haus Isais. Und wir denken ja immer, das muss alles so was ganz Besonderes gewesen sein. Ich sag mal so, das können wir uns vielleicht nicht schlicht genug vorstellen. Überhaupt diese Zeit, auch als Salomo noch den Tempel baut, da war bei aller Geistesgegenwart Gottes es so, dass sie zum Bau dieses prächtigen Bauwerkes noch Hilfe vom Ausland brauchten, also nicht nur die Materialien. Also Israel ist so von einem Hirten-, Nomaden- und Agrarvolk erst so langsam zu diesem Kulturvolk und zu diesem Volk Nummer eins auf allen möglichen Gebieten geworden. Übrigens heute Israel ist Weltspitze in der Innovation, im Satelliten, Medizintechnik, Gentechnik, Forschungslabore. Alle großen Firmen haben oft auch wichtige Abteilungen in Israel. Und es gab mal, ich habe das schon mal erzählt, einen großen Artikel in der FAZ, wo man sich die Gedanken darüber gemacht hat, warum sind ja nur 7,5 Millionen Juden dieses 10-Millionen-Staates, warum sind die so genial? Warum gibt es so viele Nobelpreisträger? Ja, also da gibt es natürlich, von uns aus gesehen, hat das was mit der Erwählung und der Gabe des Wortes Gottes zu tun. Das Wort macht klug. Also nicht nur klug in geistlicher Weise, sondern auch klug im Denken ganz generell. Generell, Bibelleser sind nicht dumm, sondern klug. Ja, aber die haben natürlich die Ebene nicht gehabt. Der FAZ-Autor, ich kenne ihn nicht, aber er hat dann gesagt, es mag mit daran liegen, dass ein Israeli also immer bereit ist, quer zu denken. Also der typische Deutsche, wenn ich das mal so sagen darf, der sagt, du bist beim Boss und wenn du das sagst, dann mache ich das und jawohl und gehorsam und hacken zusammen. Bisschen idealisiert oder ein bisschen zu vielleicht einfach holzschnittartig dargestellt. Und der Israeli, so hat er das beschrieben, der sagt, warum bin ich eigentlich nicht dein Chef? Ja, also der Mitarbeiter fragt sich und es muss immer anders laufen. Ich erinnere mich noch, wie unser Sohn Samuel bei Yam, das ist ja von unserer LTC-Konferenz, gibt es zusammen mit den Jugendlichen und den jungen Glaubenden, die waren aber schon zum Teil beim Militär und sonst was, gibt es im Sommer, oder gab es, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr eigentlich auch eine gibt, ich glaube nicht, eine Wanderung von Meer zu Meer, Yam Le Yam, ja, und da wird darunter verstanden, das Mittelmeer zum See Genezareth, das ist in Israel auch ein Meer, ja, okay, und das ist sehr heiß und so, und unser Sohn erzählte dann, naja, also dann gab es also, sind paar Dutzend, ich weiß nicht wie viele Jugendliche, die Hälfte so aus Deutschland, die andere Hälfte aus Israel, vielleicht auch ein bisschen anders zusammengesetzt. Und dann gab es die strenge Warnung, also ihr verlasst nicht den und den Weg und das macht er nicht und das macht er nicht. Die Deutschen natürlich ganz stramm, ordentlich, ja. Die Israelis, was hat er gesagt? Ich habe nichts mitbekommen, die waren immer überall. Das Gleiche beim Buffet, Deutschen ordentlich angestellt, gut, ist jetzt auch nicht mehr immer so bei den Deutschen, aber und die Israeli, als losging, Wurms, macht mal Platz, da bin ich jetzt. Ne? Also eine ganz andere Art des Auftretens, hängt vielleicht auch mit der Sozialisierung zusammen. Mag sein. Also Samuel war nicht einverstanden und jetzt wollen wir im ersten Teil einmal die Sendung Samuels betrachten, im zweiten das Auswahlverfahren in der Familie Isais und das dritte die eigentliche Salbung. Die Sendung Samuels. Und der Herr sprach, Vers 1, 1. Samuel 16, und der Herr sprach zu Samuel, wie lang trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei? Nicht, dass er verdammt ist, dass er nicht mehr König sei. Im hebräischen Text wird es viel pointierter gesagt. Da könnte man so übersetzen, Du trauerst. Ich habe aber verworfen. Also ein absoluter Gegensatz. Du bist nicht einverstanden. Du bist in der Schmollecke. Du bist nicht bereit, mit mir diesen Weg zu gehen. Du willst am liebsten anders haben. Du trauerst. Ich aber habe verworfen. Samuel war im Alter, also wenn man sagt im Alter, ich habe das mal versucht zu eruieren, dann im Altertum war man schon ab 50 ein älterer Mann. Aber wenn Paulus sagt, nunmehr der Gereifte, der Alte, dann denken wir an 80, 90-Jährige, aber im Altertum war man ab 50 ein alter Mann. Und Samuel war vielleicht gerade mal so 60, ist gar nicht so alt geworden, und viele verorten dieses Ereignis, von dem wir gelesen haben, ins Jahr 1024 vor Christus, also rund 3050 Jahre her. Und im selben Jahr und in derselben Zeit, in der Saul verworfen wurde, wurde es David als Gegenkönig zunächst im Verborgenen gesalbt. Und es ist so schön, wie Gott mit Menschen seinen Weg geht. Ich weiß ja nicht, ob ihr im Kindergarten wart. Ich war im Kindergarten, aber ich stand die meiste Zeit, bisschen übertrieben, im Eck. Damals gab es noch diese pädagogisch sinnvolle Strafe, die ich oft erleiden musste. Natürlich immer zu Unrecht, das waren die anderen, aber ich wurde dann erwischt. Nein, also und dann musste man ins Eck stehen. Kennt das noch jemand? Ins Eck stehen. Also was für eine Sache. Du musstest an die Wand und sagen, ich guckte dann immer auch noch, was spielen die anderen oder was machen die jetzt? Du sollst ins Eck stehen und gucken. Also ins Eck stehen. Und war es ja schön, wenn dann die Erzieherin sagte, jetzt darfst du wieder mitspielen oder wieder mitmachen. Und jetzt so ein bisschen ist das ja mit Samuel menschlich verständlich, dieser überragende Mann, eine Erscheinung, ein Kopf größer, sieht toll aus, hat das Volk Israel gut geführt. Wir müssen uns mal vorstellen, wenn wir damals Zeitung gelesen hätten, hätten wir wahrscheinlich ein ganz anderes Bild von Saul und der Situation seiner Herrschaft, als uns die Bibel berichtet. Die Bibel berichtet ja oft die inneren Zusammenhänge. Aber die Gazetten, die Zeitungen wären wahrscheinlich voll gewesen, voller Lobeshymnen über die Siege und über die Regentschaft des Saul. Ja, da gibt es ein paar dunkle Flecken, aber wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Also, aber die Bibel hat ja meistens die Innenschau. Und jetzt finde ich so schön, wie Gott dem Bockenden, naja, oder dem zumindest noch in der Schmollecke befindlichen Samuel entgegenkommt. Und ihn aus seiner Schmoll- und Verweigerungsecke herausholt. Auf jetzt, komm, weiter, fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai. Also Bethlehem, das war ein Kuhnest. In der Nähe von Jerusalem, wenn man im Hotel Ramat Rachel ist, im Rachel begraben ist, dieses Kibbutz, dann sieht man nach Bethlehem runter. Das sind ein paar Kilometer von Jerusalem entfernt. Heute ist fast alles zugebaut, aber damals, das war ein Kuhnest, ein paar hundert Leute. Ist auch schon wieder typisch, dass die Erwählten und die Königslinie und auch der Messias gab es damals noch nicht, aber ihr versteht, was ich damit sage, nicht aus New York, nicht aus Paris, nicht aus Berlin, das wäre ja, Gott bewahre, aber, sondern aus Hintertupfingen gekommen, aus irgendeinem Kuhnest einer unbedeutenden römischen Provinz. Judäa war nicht mal eine Provinz. Syria war die Provinz. Judäa war eine Unterprovinz. Und der Leiter von dieser Unterprovinz, das war auch kein richtiger, also vom Rang her ein Legat, sondern das war nur ein Präfekt aus dem Ritterstand. Der war nicht ganz oben angesiedelt. Und das ist so Gottes Art, dass das, und das werden wir im Verlauf des Abends noch besser sehen, dass Gott das erwählt, was in der Welt nichts ist. Also er soll sein Füllhorn nehmen mit dem heiligen Salböl. Es gibt ja in der Tora Vorschriften über die Zubereitung der Öle, insbesondere in der Stiftshütte im Tempel. Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ersehen. Und jetzt merkt man, dass Saul schon ziemlich rabiat geworden ist. Samuel hat Angst hinzugehen, also mal von seiner inneren Schmollecke ist er jetzt rausgekommen, weil er sagt, wie kann ich hingehen? Wenn das Saul erfährt, der ja von mir weiß, es wird ein anderer König werden, dann wird er sich überlegen, warum geht er in dieses Kuhnest? Was ist da los? Und wird mich vielleicht verhaften oder gar noch Schlimmeres mit mir machen. Und wieder kommt Gott ihm entgegen. Gott hätte ja sagen können, wer hat Himmel und Erde geschaffen? Wer kann mit einem Mann 1000 jagen? Wer kann Erdbeben bewirken? Wer kann Sterne bewegen? Und all diese Dinge. Und du hast Angst vor diesem Menschen Saul? Meinst du nicht, ich kann dich bewahren? Aber er kommt ihm entgegen. Er sagt, gut, wenn du Angst hast, dann mach's als Tarnunternehmen, als Essopfer. Also es ist, das muss man aufpassen, weil es war ja streng verboten, dass man außerhalb des Heiligtums, das ein Silo war zu der Zeit, die Stiftshütte, da durfte nicht geopfert werden. Aber man konnte bestimmte Mahlzeiten auch als Mahl, als Schlachtopfer dem Herrn weihen. Dann wurde das Fett und die Innereien verbrannt. Und das Fleisch wurde gegessen, also kein Opfer wie im Tempel, aber so ein Schlacht- und Mahlopfer. Und dann sagt der Herr, dann sage das war nicht gelogen, so war's, das war aber der Deckmantel letztendlich für die Reise. Nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Und jetzt, wie interessant, dann heißt es, da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst. Nee. So haben wir nicht gewettet. Ich will genau wissen, wie es dann weitergeht bis zum Ende. Ich weiß ja nicht, wie sie gestrickt sind, aber ich will immer wissen, wie es weitergeht. Ich will immer vorausschauend unterrichtet sein. Ich möchte nicht irgendwelche Abenteuer machen. Wenn man das machen, wo kommt man dann dahin und so. Und Gott sagt, und im gewissen Sinn wird dann auch mit diesem ganzen Verfahren Samuel ja in den Augen der Familie und derer, die das dann nachher mitbekommen haben, ich will nicht sagen erniedrigt, aber er wird in seine menschliche Position verwiesen. Der Herr ist der Herr und du bist ein Werkzeug. Dort will ich dir zeigen, was du tun sollst. Mach mal den ersten Schritt. Und wenn du dort bist, dort will ich dir zeigen, wie es weitergeht. Und das ist für uns ja oft ein Problem, gerade wenn man so gestrickt ist, wie ich gestrickt bin, dass man im Gehorsam einen Schritt geht, obwohl man gar nicht unbedingt weiß, wie es weitergeht. Man will ja immer wissen, ja, aber das kann doch nicht sein. Mach den Schritt. Mach den Schritt im Glauben. Erfüll den Willen des Herrn. Und Gott führt Step by Step. Und Samuel geht dorthin. Und die Ältesten kriegen auch gleich Angst und sagen, was soll das? Bedeutet dein Kommen Shalom, Friede? Ja, Shalom. Die haben also Angst gehabt, dass sie da in diese Auseinandersetzung zwischen dem geistlichen und dem politischen, gesellschaftlichen Führer, dem König, hineingezogen werden und dass das furchtbare Konsequenzen für sie hat. Ihr müsst nur daran denken, als Saul David dann später verfolgt hat, da hat er ja dann die Priester von Nof aufgesucht, hat dort das Schwert Davids und die heiligen Brote bekommen. Die haben keine Ahnung gehabt, dass David auf der Flucht war. Das hat aber Saul nachher nicht interessiert. Die wurden alle mit Mann und Maus getötet, Frauen, Kinder. Also Saul war schon ganz schön rabiat, eigentlich schon sehr gesetzlos, sehr dämonisiert, der schreckte vor nichts zurück. Und die haben auch Angst, was heißt es jetzt? Und nun haben wir dieses seltsame Auswahlverfahren. Ich habe gesagt, der Mensch Samuel wurde doch auch, erniedrigt ist das falsche Wort, aber sagen wir mal, er wurde auf diese Position verwiesen, die die Menschen nun mal als Werkzeuge bei Gott haben. Ich bin der Herr und ich entscheide. Er macht Gott nicht, um uns zu demütigen, sondern um die Position mal deutlich zu machen. Also ihr müsst euch vorstellen, Samuel, eine Gestalt, eine legendäre Gestalt und ich will nicht gerade sagen, es wäre, wenn der Bundeskanzler zu Besuch kommt, aber doch eine ganz besondere Persönlichkeit und das ganze Dorf ist in Aufregung und Isai, die Familie und was ist jetzt los und so weiter. Und dann kommt dieser große Mann und der, was wird jetzt geschehen? Er weiß es selber nicht. Und dann, wie peinlich, da kommt der Erste. Alles denkt er, jetzt wird ja dieser große Prophet und Richter Israels, der wird sagen, das ist der Gesalbte des Herrn. Ich weiß nicht, wie Gott ihm das gezeigt hat, aber er spricht mit ihm und immer muss Samuel sozusagen den Konferenzraum verlassen und den Rückruf beim Chef machen. Und kriegt jedes Mal gesagt, der ist es nicht. Dann muss er wieder rein. Ja, ich habe mit meinem Vorstandsvorsitzenden gesprochen, Entschuldigung, dass ich das mal so vergleiche. Der ist es nicht. Und man merkt ganz genau, wer das Heft in der Hand hat. Ja, also das war ja auch, wenn man in irgendwelchen Verhandlungen oder Sachen steckt und man hat dann mit Leuten zu tun, die selber gar nicht entscheiden können. Das ist furchtbar nervig. Dann verklickerst du da alles und so und dann weißt du ganz genau, der kommt jetzt keine Antwort, sondern der muss jetzt wieder zu seinem Vorgesetzten oder zu seinem Chef gehen und dann kommt er wieder und so und dann sagst du irgendwann, wenn du genug Autorität hast, es geben Sie mir Ihren Chef mal gleich selber. Das ist mir so blöd. Ja, wenn man die entsprechende Position hat, ja. Ich möchte nicht immer mit einem Untergebenen und dann geht das übers Eck sozusagen. Aber diese Stellung mutet Gott Samuel zu. Da heißt es in Vers 5b, über das Auswahlverfahren, als Isai und seine Söhne kamen, sah Eliab. Fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Wow, das muss er sein. Er sah sofort den Saulersatz, ein Mann, groß, schön, stark, ein Israelite. Aber der Herr sprach zu Samuel, wie wissen wir nicht, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen, da müssen wir wieder das Amt betreffen. Nicht das wegen des Heils, sondern er bleibt ganz normaler Wählter aus dem Volk Israel. Er verworfen nicht im Sinne von ohne Heil, ohne Heilszugang. Und dann kommt dieses bekannte Wort, denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. Und dann lesen wir im Text, wie alle sieben da erscheinen, aber alle sind nicht erwählt. Und in Vers 11 sagt Samuel zu Isai, sind das der Knaben alle? Er aber sprach, es ist noch übrig, das ist ein bisschen ein geringschätzendes Wort, da gibt's noch einen. Also, aber der kann ja eigentlich nicht in Frage kommen. Da ist noch sowas übrig, ja. Ich will nicht sagen, man hat ihn versteckt, aber es liegt auch ein Geheimnis auf dem Leben Davids. Nun mal die Psalmen studieren, die er geschrieben hat. Und den Vorwurf, den man dem Herrn gemacht hat, hat man auch ihm gemacht. Wir wissen ja gar nicht, wo du genau herkommst. Also mehr will ich mal nicht sagen. Es ist ein bisschen speziell mit dem David. Und der Vater sagt, es ist noch übrig, der Jüngste. Das Wort Katan ist eigentlich, kann man übersetzen, der Kleinste. Der eigentlich gar nicht zählt. Also wie gesagt, da kommt hoher Besuch. Alle sind eigentlich aufgeregt und wollen mal so eine Persönlichkeit sehen. Und auch von der Nähe erleben vielleicht. Und dann, ja, einer muss ja, David, das tut uns jetzt aber sehr leid. Du weißt ja, einer muss bei den Tieren bleiben. Ja, und das bist halt jetzt du mal und so. Und jetzt bock hier nicht rum und guck, dass du aus der Bildfläche, aus der Schusslinie verschwindest. Und zeig dich möglichst nicht, bis Samuel wieder gegangen ist. Also ein bisschen überinterpretiert vielleicht, aber so in die Richtung. Der Jüngste, der Kleinste, der Übriggebliebene, sie erhöhte die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen. Und ich weiß nicht, schaut mal in eure Übersetzung, wie es da bei euch heißt. Eine Übersetzung hat, und er war bräunlich. Manche haben auch blond. Rötlich. Adomni ist rötlich. Er war rötlich. Das Wort taucht auch auf bei Esau. Adomni, wie Esau, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Also in Norddeutschland würde man dann sagen, ich hoffe, ich zitiere das richtig, ist auch kein Nachkrab. Ne? Kann man also durchaus auch vorzeigen, den David, auch ein hübscher Kerl. Und der Herr sprach, auf salbe ihn, denn der ist's. Also der Kleine, der Geringe, der eigentlich gar nicht in Frage kommt, der am besten bei den Herden bleiben soll, der nicht hoch angesehen, vielleicht sogar verachtet war, das ist der Erwählte des Herrn. Als es später gegen die Philister ging und Eliab in den Schlachtreihen des Herrn war und Goliath, der Vorkämpfer, heraustrat und David nach seinen Brüdern schauen sollte, da sagt Eliab, ich kenne deine Vermessenheit, deine Abenteuerlust, deinen Stolz und deines Herzens Bosheit. 1. Samuel 17, 28. Ich sage nicht, dass das Urteil stimmt, ich sage nur, er war nicht hoch angesehen. Er war in der Familie, hatte er keinen guten Stand und keiner konnte sich vorstellen, wenn schon einer der Söhne Isais, dann doch nicht der. Nun, was war jetzt der Unterschied zwischen David und seinen 7 älteren Brüdern? War sein Herz anders? War er besser? Manche legen es so aus und führen hier aus, Gott sah neben dem Bösen in seinem Herzen auch die Qualitäten wie Demut, Treue im Kleinen. Also ich denke, diese Auslegung habt ihr schon gehört. Ja, der David, der hatte schon auch manches Negative, aber da war auch. Gibt es dann doch bessere und schlechtere Menschen? Sind sie nicht allzumal Sünder? Hat Gott die etwas Besseren erwählt und die ganz Schlechten nicht? Waren die Brüder schön und stark, aber schlecht von Herzen und David zwar unansehnlich, aber doch von Herzen zumindest teilweise gut? Es passt schon deswegen nicht, weil David ja äußerlich auch was hermachte. Den haben sich so viele als Schwiegersohn vorstellen können. Wenn er jetzt noch ein bisschen mehr besessen hätte, wäre es noch besser gewesen. Ihr kennt ja den Spruch, Schönheit vergeht. Wie heißt es dann? Land oder Erbbesitz, Grund bleibt oder irgendwie so, ja? Das ist also das vorausschauende Heiraten, nennt man das. Also, er war mit schönen Augen und von guter Gestalt. Aber von allen Menschen sagt doch die Schrift, das Dichten und Trachten des Herzens ist böse von Jugend auf. Und das sieht man doch auch im Leben des David, seine sexuellen Eskapaden, sein Ehebruch, sein Auftragsmord. Und er hätte noch mehr gemordet, wenn zum Beispiel nicht die Frau Nabals gewesen wäre. Da war er ja auf dem Weg, diesen hartherzigen Nabal umzubringen. Und man merkt schon an der Sprache, dass er ins Fleischliche gerutscht ist. Das soll auf jeden Fall so sein, so möchte ich mal sagen. Das alles und nun wörtlich, was gegen die Wand pisst, morgen noch leben wird im Haus Nabals. Eine derbe, eine raue, eine fleischliche Sprache. Er war auf einem fleischlichen Trip. Und wenn die Frau ihm nicht entgegengekommen wäre, er sagt es ja selber, hätte ich das gemacht mit meinen 400 Mann. Also David war ein großer Sünder, wie alle anderen Menschen auch. Aber er kam doch, kann jemand entgegnen, damit immer zu Gott und suchte ihn. Und morgen Abend werden wir darüber reden, über das Geheimnis des Mannes nach dem Herzen Gottes und den Unterschied zu Saul. Er wählte ihn Gott dann deshalb, also er war nicht besser, aber er hatte neben all dem Schlechten, das alle Menschen haben, auch noch die positive Eigenschaft, mit dem Schlechten wenigstens zu Gott zu kommen. Also doch ein Qualitätsmerkmal sozusagen, ein Sünder plus und die anderen waren Sünder minus. Saul hat ja hier genau blockiert. Werden wir morgen Abend sehen. Saul ging vom Herrn weg, David ging zum Herrn hin. Aber diese Auslegung kann nicht befriedigen. Sie muss ergänzt werden. Denn in Römer 3 heißt es, alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tue, da ist auch nicht einer, auch nicht David. Wenn es Menschen gibt, die noch auch wenn es nur ein Rest wäre, Gutes im Herzen zu haben, dann gäbe es doch qualitative Unterschiede. Die einen sind nur böse und die anderen haben wenigstens noch das Gute, dass sie mit ihrer Sünde zum Herrn kommen. Sagt der Text das? Und da müssen wir uns eine andere Frage stellen. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. Stimmt es? Also, dass der Herr das Herz sieht, das stimmt ja in jedem Fall. Aber sieht der Mensch nur aufs Äußere? Ich denke an jene Frau, und es ist immer irgendwie schön, wenn in einer Ehe, vor allem wenn sie sehr lange verheiratet sind, ist ja nicht in jeder Ehe so, da sagt jemand, ich habe so einen herzensguten Mann. Ich danke Gott jeden Tag für meinen Mann. Die hat nicht aufs Äußere geschaut. Ich kenne ihn, der war jetzt äußerlich auch nicht unansehnlich oder so, aber das war ja nicht entscheidend. Es war für sie nicht, ich habe so einen herzensguten Mann. Also es stimmt gar nicht, dass der Mensch nur aufs Äußere guckt. Dieser Vers ist doch problematischer, als man vielleicht gedacht hat. Also sage ich ganz einfach, heute Abend hören wir dann eine Predigt. Ja, die Menschen, die gucken so auf die Äußerlichkeiten und der Herr, der guckt auf die inneren Werte. Aber da liegt ja genau das Problem, wie ich es bereits geschildert habe. Was sieht er denn, wenn er die Herzen der Menschen sieht? Gibt es da Unterschiede, Qualitätsunterschiede? Zwei Überlegungen helfen weiter. Erstens, Gott sieht das von Menschen verachtet und von Menschen geringe an und erwählt es. Es ist so seine Negativauswahl. Und dazu möchte ich einmal lesen, was der Herr durch Paulus über die Gemeinde sagt, also über uns. Das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, dass das, was nicht ist, etwas werde, damit das, was ist, zunichte gemacht werde, dass ich vor Gott kein Fleisch rühme. 1. Korinther 2, Vers 9. Und in 5. Mose 7 heißt es von der Auswahl Israels, nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sie euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Also es ist nicht nur der Zahl, sondern auch von der Art her, sondern wegen seiner Liebe zu euch. Also das ist das Kriterium, die Wahl Gottes. Und die Wahl Gottes nicht, weil der Erwählte oder die Erwählten irgendwelche besonderen Merkmale haben, sondern sie gelten in der Welt als gering und verachtet. Der Vers wird meines Erachtens auch immer falsch ausgelegt, als wäre das an sich auch ein Qualitätskennzeichen. Es ist so, dass das, was die Welt verachtet, das hat Gott in seinem Vorherwissen, natürlich in seiner Planung schon alles vorgesehen, das erwählt Gott, um zu zeigen, er macht Geschichte und handelt mit Menschen, die die schwierigsten, die problematischsten sind und die in der Welt nichts gelten. Das ist kein Qualitätsmerkmal. Sie sind nichts. Und sie sind auch vor Gott nicht weniger wert wie die anderen, die edel sind. Sondern es ist ein Anschauungsunterricht für die Welt. Martin Holland sagt, mit Tüchtigen kann jeder was erreichen. Gott aber beruft das Schwache, Verachtete, um es stark und tüchtig zu machen. Also es ist eine Negativauswahl. Gott guckt, mit wem kommt man eigentlich auf keinen Fall voran. Das ist schon komisch, wenn früher haben wir immer Bundesjogi gesagt, aber den gibt's ja nicht mehr, jetzt haben sie es oft gewechselt, dass ich gerade gar nicht weiß, wer ist eigentlich Bundestrainer? Ach, der Julian Nagelsmann, ja. Wenn er sagt, also wer stolpert am meisten mit dem Ball rum, wer kriegt keinen Freistoß, wem muss man nach 15 Minuten auf dem Feld noch zurufen, in welche Richtung der Feind spielt oder der Gegner und die eigene Mannschaft. Unvergesslich, Weltmeisterschaft 2014, einer meiner damals noch sehr kleinen Söhne, schaut ein Spiel mit und in der 80. Minute ruft, er hat immer voll, war dabei und klasse und super und sagt er dann, Papa, gell, die Deutschen sind die Weisen. 80. Minute. Ich weiß nicht, für was er immer gejubelt hat und für wen er immer gehalten hat. Okay. Also, Gott sucht das, was nichts ist in der Welt. Nicht in seinen Augen. Und da trifft das schon auch mal einen ersten wunden Punkt, weil nicht wenige von uns glauben, sie sind im gewissen Sinn Elite. Nicht unbedingt, was Nobelpreise betrifft, akademische Grade, nicht unbedingt als Mr. Universum und Miss Universum oder sonst irgendwas. Aber irgendwas ist doch was ganz Besonderes. So wie der und die bin ich nicht. Und dieser leichte Habitus des Stolzes, der Überlegenheit über anderen Menschen, den spürt man dann auch. Aber was hat der Mensch, was Gott ihm nicht gegeben hat? Und das zieht uns schon mal auch einen Zahn, damit greife ich schon auf die Schlusspunkte vor. Gott hat uns nicht erwählt, weil wir was Besseres sind. Gott hat uns nicht erwählt, weil wir was Besonderes sind. Sondern Gottes Wahl ist wegen seiner Liebe und weil er auch unser Leben in seiner Vorauswahl so geführt hat, dass viele von uns nichts gelten in dieser Welt. Von daher muss man natürlich schon fragen, ob die Gemeinde, Holger hat es in diesen Tagen mit der Anerkennung von Hochschulen und staatliche Anerkennung und staatliche akademische Grade, ob man da, ich habe da nichts dagegen, aber ob man da nicht generell auch ein bisschen auf eine schiefen Bahn in der Gemeinde geraten kann, wenn man das so herausstellt. Ich finde es so schön, wie der Geist Gottes in Apostelgeschichte 13 beschreibt, wer da in Antiochia gewirkt hat und dann werden die aufgezählt Und da so ganz hinten kommt der Vornehmste, der Edelste, der mit dem Tetrarchen, also mit einem hohen Fürsten, aufgezogen wurde, reich war, mit den Mächtigen auf du und du. Also wir hätten es wahrscheinlich umgekehrt gemacht, aber ich hoffe eigentlich nicht. Und wir begrüßen auch in unserer Mitte, und Jakobus sagt, und du, bist ein bisschen schmutzig noch, setz dich da hinten hin. Das soll nicht sein, liebe Brüder. Und da werden die aufgezählt und dann so quasi ganz zum Schluss, ach ja, und da war ja noch einer, wie hieß der nochmal? Ach man, nein, der mit dem Vierfürster zogen würde. Also ich sage jetzt nicht, man soll ja nicht runterputzen oder schlechter machen, aber dieses, Thomas, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, wir haben mal vor 1000 Jahren in unserer Glaubensjugendzeit gesagt, hast einen Doktortitel, kannst du dich vor der Kanzel kaum retten. Das war nicht ein Spruch gegen den Doktortitel, den kann man gern haben, manche kaufen sie ihn ja extra, damit sie auch was gelten, sondern es ist eigentlich gebrandmarkt gewesen, dass man automatisch mit menschlicher Reputation, geistlicher Reputation und Vollmacht verbunden hat. Das kann ja sein. Es kann ja wirklich, ich kann euch akademisch hochgebildete Leute nennen, von denen ich mir 5 schreiben, abschneiden kann, die geistlich was zu sagen haben. Das schließt die ja nicht aus. Bloß das ist nicht unser Kriterium. Und das ist eben so wichtig, Gott erwählt das, was nichts ist in der Welt. Es gibt natürlich auch Einzelne, sagt der Paulus auch im Korintherbrief. Also das ist der erste Gedanke, der uns bei diesem Text helfen kann. Der zweite ist, dass Karl Gutbrot, Direktor 1945 des Evangelischen Pfarrseminars in Stuttgart, den Text ganz anders wiedergibt und das ist vom hebräischen Text her möglich. Und zwar statt, ich glaube, es war Jahreslosung 2003, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Das würde ja zu diesem Missverständnis führen, der eine guckt aufs Äußere und der andere aufs Innere. Sondern man kann auch diese Vorsilbe, le heißt auch mit, also wie der Mensch mit seinen Augen sieht, so Gott mit seinem Herzen. So kann man diesen Vers übersetzen. Das heißt, wo wir vielleicht maximal einen Taschenlampenblick haben. Früher gab es ja beim Fahrrad so Funzeln, ja. Und da ist er meistens noch vom Dynamo, der Draht irgendwie weg gewesen, dann bist du halb blind da rumgefahren. Aber es war ja sowieso, und heute kommen dir ja manchmal Fahrräder entgegen, da denkst du, ist es ein Porsche mit Zusatzlicht oder Fahrräder, die blenden dich richtig, ja. Aber sehr weit siehst du ja doch nicht, ja. Und was überblicken wir schon nach hinten, nach vorne und von der Gegenwart auch noch zu schweigen? Aber Gott, der hat ja den Universalblick, Gott hat ja den Durchblick. Gott sieht bis zum Ende, vom Anfang bis zum Ende. Und der Mensch sieht eben nur begrenzt. Und er sieht das, was vor Augen ist, was offenbar ist. Der Herr sieht mit seinem Herzen. Karl Gutbrot sagt, dass David wegen seiner Herzensvorzüge und seiner innerlichen Gutheit auserwählt wurde, würde einem ungeheuerlichen Missverständnis Vorschub leisten. Wo erringt in der ganzen Bibel je ein Mensch Gottes Wohlgefallen mit seiner inwendigen Vorzüglichkeit? Und wo bliebe die frohe Botschaft von Gottes Herablassen zum Unwürdigen, wenn David um seiner Herzensgüte willen erwählt würde? Es liegt nicht an uns und es liegt nicht in uns. Und das ist ja zunächst mal beschämend, aber es ist auch befreiend und beglückend. Denn wenn mein Heil nicht in mir und mein Erwähltsein nicht in mir begründet liegt, sondern in der freien Liebeswahl Gottes, dann kann ich auch sicher sein. Weil wer sagt mir, ob ich die Eigenschaft wirklich lang genug habe, vielleicht verliere ich sie und dann will Gott auch mit mir nichts mehr zu tun haben. Das muss man nicht verstehen, der Mensch ist eine Perle. Und Gott hat in jeden Menschen ein Genie gelegt und ein Original. Und also wir werden staunen, was aus allen werden wird, wenn wir sie in der Herrlichkeit sehen. In der Hand Gottes, aber wir aus uns, ohne Gott. Das ist schwierig. Und das drehen viele auch um, was die Erwählung betrifft. Also das Mindestmaß, was ich in frommen Kreisen oft gehört habe, ist, ja, ich bin ein Sünder, ja, ich werde zu allem fähig, ja, und so. Aber ich habe mich bekehrt. Und das ist dann das Qualitätsmerkmal. Ich habe mich bekehrt und das hat ja schließlich der andere nicht. Und das sagte mir doch gerade neulich auch wieder und deswegen hat er die ewige Verdammnis verdient und ich das ewige Heil. Das gibt keinen Schuh. Das gibt keinen Schuh. Dann sind wir doch die Ursache des Heils. Also Gott erwählt und er sieht mit seinem Herzen, er hat den Durchblick, er sieht, mit David will ich ein Königtum und eine Königslinie starten, die in Jesus Christus ihre Vollendung findet. Mit ihm will ich den Segen Abrahams, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter, alle Familien, alle Generationen der Erde erfüllen. Er sieht das Werkzeug, was er mit ihm machen will, er sieht mit dem Herzen. Das ist mein Auserwählter. Nicht, weil ich ihn unbedingt brauche, sondern weil ich ihn möchte. Zum Heil und zum Segen für andere. Gott blickt durch bis zum Ziel. Seine Wahl orientiert sich an seinen großen Gedanken und Linien. Wenn wir schon mal beim Bundeskanzler waren, wir haben ja nur noch einen Geschäftsführenden und ob es Friedrich Merz werden wird, bin mal gespannt, wie die Mitgliederbefragung der SPD ausgeht. Wenn nicht, wird halt nachverhandelt und da gibt es dann doch noch eine Zustimmung. Aber idealtypischerweise ist natürlich in der Realität nicht so. Da geht es nach Geschlechterproporz, da geht es nach Landesverbänden. Oh, wir haben noch keinen Ostdeutschen. Oh, wir haben zu wenig Frauen. Muss ja alles irgendwie vertreten sein. Da sagen die Hessen, ja, aber wer ist denn bei uns im Kabinett? Ach was, bloß das Ministerium. Wir wollten ja eigentlich den Wirtschaftsminister und so weiter. So geht's. Aber idealtypischerweise wählt ja der Bundeskanzler als Regierungschef. Die Minister werden ja auf Vorschlag des Bundeskanzlers vom Bundespräsidenten ernannt. Wählt er die Leute, mit denen er sein Regierungsprogramm umsetzen kann, die das am besten verwirklichen können. Jetzt gibt es da einen Unterschied. Gott erwählt die, mit denen er die anderen und sie selber zum Ziel führen will, weil er gerade an ihnen auch zeigen will, dass er mit denen, die eigentlich untauglich, unwürdig und unfähig sind, arbeiten kann. Und dann bleibt alle Ehre Gott. Und so ist es doch auch. Oder glauben Sie wirklich, Gott hat in der Vorherrlichkeit überlegt, also guckt, wer so alles mal auf die Welt kommt, hat er ja auch bestimmt, welche Eltern, welches Land, Intelligenzquotient, kleiner wie ein Trikotnummer oder höher wie 150, da Unterschiede. Hätte auch im Südsudan geboren werden können oder in der Wüste Gobi im 11. Jahrhundert. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden so mit der Zeit, in der ich jetzt lebe. Obwohl, es gibt auch andere Zeiten, hätte ich mir gewünscht, aber ist egal. Ja, und Gott hat das vorherbestimmt und er hat nicht von der Herrlichkeit her gesehen, hat gesagt, also der Rainer Wörz, wenn ich den nicht wähle, das ist eine solche Perle. Das ist einer, mein ganzes Team verliert an Glanz, verliert an Durchschlagskraft und wer weiß, ob selbst ich das Ziel erreiche ohne ihn. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Gott braucht nicht einen von uns. Er könnte alles ohne uns. Das sage ich nicht, weil Gott uns runtermachen will, sondern weil Gott die Realität mal wieder klarzurren muss. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Und ich vermag aus den geringsten und kleinsten wunderbare und mit den geringsten und kleinsten wunderbare Dinge zu tun. Und das ist ein Anschauungsunterricht. Und Gott geht es ja viel mehr als bloß, ja, jetzt soll der David König werden oder wie viele Glaubende meinen, na ja, die sind erwählt, weil sie sich entschieden haben. Aber das ist ja die Erwählung umgedreht. Dann haben sie sich ja entschieden und Gott hat dann nachvollzogen, was sie entschieden haben. Aber jetzt habe ich mich ja entschieden und damit bin ich im Heil. Darum geht's doch gar nicht. Gott hat doch viel größere Gedanken als unser kleines Heil. Versteht mich jetzt bitte richtig. Und mit der Erwählung des Davids geht's doch nicht nur um David. Da geht's doch um Israel und den Auftrag Israels als Priesternation. Gott hat doch einen ganz anderen Blick, ohne das Kleine aus dem Auge zu verlieren. Natürlich kümmert er sich auch um uns. Also Gott wählt den David nicht wegen besonderer Qualitäten aus, sondern weil er seinen Plan, seine Herzensgedanken mit ihm durchführen möchte. Gerade mit David und seinen Nachkommen und vor allem natürlich mit dem Nachkommen Jesus. ist ein ganz anderes Auswahlverständnis. Und Professor Ulrich Nembach, Uni Göttingen, sagt, unser Text macht eine grundlegende Aussage über Gott. Unser Gott hat den Durchblick und den Fernblick. Und Gott blickt bis zum Ende. Im Psalm 89 heißt es, einen Bund habe ich mit meinen Auserwählten geschlossen, habe David meinen Knecht geschworen, bis in Ewigkeit will ich deinem Samen, deiner Nachkommenschaft Bestand geben und für alle Geschlechter bauen deinen Thron. Dann haben wir den dritten Punkt noch, die Salbung, das können wir ganz kurz machen. Deswegen wird David auch mit dem heiligen Salböl, das Priester, Propheten und Königen vorbehalten. Weil es ist wie eine Beschlagnahme Gottes. David war vorher schon ein Mann, der Gott Raum gegeben hat, durch die Gnade Gottes. Also er war vorher schon ein frommer Mann. Und jetzt bekommt er eine Salbung für seine spezielle Aufgabe. Priester, Propheten und Könige wurden gesalbt. Bei Propheten sind wir nicht ganz sicher, aber bei Priester und Königen. Dienstgaben. Da nahm Samuel sein Öl an und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Und dann haben wir wie bei Josef die Spezialausbildung auch 13 Jahre lang. Auch von 17 bis 30 oder 33, bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, mit unten durch, mit Verfolgung. Und wenn wir morgen ein bisschen betrachten, wie die zwei Gesalbten des Herrn dann nebeneinander her gelaufen sind, ein Modell auch für die unsichtbare Welt, wie der den Thron nicht räumen möchte und den Thron und die Macht an sich gerissen hat und raubmäßig fesselt, der Teufel versucht, den wahren König, den Herrn Jesus und den Jesus in den Gliedern seines Leibes zu verfolgen und zu töten, um seine Herrschaft zu verhindern. Das wollen wir morgen Abend ein bisschen betrachten, aber jetzt wollen wir in der Schlussgeraden noch uns in den Lichtkegel Gottes stellen, als Gesalbte und Berufene des Herrn. Ich will drei Konsequenzen nennen. Erstens, wir sind als Auserwählte wie David nicht besser als andere Menschen, aber auch nicht einen Hauch. Zweitens, wir sind als Auserwählte wie David mit unserem Dienst Teil eines großen Dienstplans. Es geht mehr als bloß um unser persönliches Heil. Drittens, wir sind als Auserwählte wie David Geliebte Gottes und sein Ja ist über unserem Leben. Da gehen wir nochmal ganz kurz durch. Das erste können wir super kurz machen, weil das haben wir jetzt auch schon immer wieder gesagt, dass es kaum auszurotten ist, dieses Denken. Besser bin ich nicht, aber ich habe mich entschieden. Das ist dann die Leistung, das Qualitätsmerkmal, das den Unterschied macht. Für alle Ewigkeit. Angeblich. Eine menschliche Entscheidung. Und wir Christen sind manchmal bewusst und unbewusst doch nicht Christen gegenüber überheblich und stolz. Kann man bloß, was haben die für ein Gesellschaftsbild, was haben die für ein Geschlechterbild, was machen die alles, ich weiß, wie man sich aufregt. Aber aufs Ganze gesehen, ich wäre doch genau in der gleichen Soße, wenn Gott nicht nach mir gegriffen hätte. Wird doch auch nicht durchblicken, oder? Ich hätte sowieso, glaube ich, eine Verbrecherkarriere, aber in Nadelstreifen versucht anzustreben, ne? Natürlich muss der Mensch sich für Jesus entscheiden. Die Schrift sagt das ganz klar. Aber wenn man genau nachschaut, ist es eher die Entscheidung Jesu für uns als umgekehrt. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Geschenk ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, so heißt es in Epheser 2, 8 und 9. Zweitens, wir sind als Auserwählte wie David mit unserem Dienst Teil eines großen Planes. Es geht um viel mehr. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Wir sind zum Dienst erwählt, als Knechte, als Arbeiter im Weinberg des Herrn. Das ist das Wichtigste. Das persönliche Heil, ich übertreibe jetzt mal, das gibt's noch so mit dazu, das steht aber gar nicht im Fokus. Man kann doch die gesamten Erwählten der Schrift durchgehen. Da heißt doch nicht, ich habe dich erwählt, dass du es gut hast. Ich habe dich erwählt, um. Ich habe dich erwählt, dass. Also es geht immer um einen heilsgeschichtlichen, es geht immer um einen geistlichen Auftrag. Erwählung, Beschlagnahmung, Besitzergreifung Gottes in unserem Leben hat es damit zu tun, dass wir für etwas erwählt sind. Und so sieht der Herr mit seinem Herzen, was er mit David und seinen Nachkommen vorhat. Und als er Hudson Taylor erwählt hat, als China Inlands Missionar zu einer Zeit, als das so unmöglich war, da hat er ihn auch vorbereitet. Er sah schon all die Menschen, die nicht Hudson Taylor, sondern die Gott durch Hudson Taylor erreicht. Und das Gleiche gilt mit den Gemeindeleitern oder den Pastoren oder den Ältesten oder der Mutter, dem Vater. Das ist alles kein Zufall. Gott sah in Jona bereits den, der nach Ninive gehen sollte. Und da ist ja interessant, dass Gott nicht sagt, ja gut, wir haben genug Auswechselspieler. Der kleine Bock drum, Abmarsch. Der kann mit seinem Fisch da bis nach was weiß ich wo schwimmen, ist mir egal. Wir berufen einen anderen Propheten. Macht Gott nicht. Von einem Schweizer habe ich gehört und da dachte ich, die Welt ist schon verrückt, es ist wirklich Endzeit. Er hat die Berufung zum Kapitän. Na, wenn man die Schweiz kennt, ja, wo will der Mann Kapitän sein? Im Ruderboot oder? Also auf den Weltmeeren jedenfalls nicht. Oder kennen Sie diesen Hafen zu den Weltmeeren in der Schweiz? Aber Gott hat ihn berufen und wir haben es erlebt. Er hat diesen Ruf in die Seemannsmission. Mit seiner Berufung hat Gott, ein Schweizer wird Kapitän auf den Weltmeeren, hat Gott die Seeleute gesehen, die er erreichen will. Drittens, wir sind als Auserwählte wie David Geliebte Gottes und sein Ja ist über unserem Leben. Und das habe ich schon gesagt. Wir sind seine Wahl und das ist unheimlich tröstlich. Wenn du im Dienst angefochten bist oder Zweifel kommen, ein guter Trainer einer Fußballmannschaft oder einer Tischtennismannschaft oder Skitrainer, der vermag ja, der kennt ja seine Pappenheimer, das ist einer, der musst du ständig Mut machen, den musst du ständig stärken, der kann vor Selbstbewusstsein, strotzt der nur so, den müssen wir mal ein bisschen dämpfen, sonst denkt er, das läuft immer alles von selber. Es ist ja total unterschiedlich, dem Knaben seinem Weg gemäß, haben wir gestern Abend gesagt. Es gilt auch im Sport und es gilt natürlich auch im übertragenen Sinn. Aber gerade jemand, der verzagt und verzweifelt ist und dem dann von höchster Stelle gesagt wird, du bist mein Mann. Lass die reden und sagen, was sie wollen. Du bist meine Wahl, du bist mein Mann. Das ist doch toll. Und das sagt Gott. Ich habe dich erwählt. Ich weiß schon, lieber Rainer, ich weiß schon, was ich mir für einen Klotz ans Bein gebunden habe. Und wo du dich erst noch so entdeckst, da habe ich schon lang Bescheid gewusst. Aber du bist meine Wahl. Und das gilt für euch alle. Deswegen ist das Verständnis, das falsche Verständnis von 1. Samuel 16, Vers 7 so fatal, wenn wir denken, es gäbe an uns etwas Besonderes. Nein, wir sind etwas Besonderes, weil der Besondere uns erwählt hat. Und diese Erwählung wird selbst bei Fehltritten, Saul ist jetzt ein Spezialfall, ich rede im Neuen Testament von Wiedergeborenen, wird selbst bei Fehltritten nicht in Frage gestellt. Der Herr ist treu, selbst da, wo wir untreu sind. Und so sieht sein Ja über uns. Und diese Liebe zum Verlorenen, Verachtenden, Ausgestoßenen, dieses Berufen zum Dienst auserwählt, das kann man heute noch so erleben wie David damals. Und wir haben hier zweimal schon den Thorsten Hartung gehabt. Ich weiß nicht, ob jemand seine Geschichte kennt. Ich glaube, auch in 9 Bundesländern groß geworden und ganz harte Kindheit, Alkohol und ich weiß nicht, was alles war. Und einmal kam er mit seinem, als kleiner Bub, entweder vom Kindergarten oder Grundschule und der Lederriemen seines Schulranzen war zerrissen. Er war ganz aufgeregt und weinte und statt dass die Mutter ihn tröstet, hat sie ihn absolut runtergemacht und überhaupt, er musste immer so viele Dinge erleben, Probleme und du bist im Weg und ach, was bist du schon, wer bist du schon, und ganze Nacht in den Keller eingesperrt und solche Dinge. Und er ist dann, irgendwann hat er gemerkt, ich bin was, wenn ich zuschlage. Und da ist er recht früh schon auf dem Schulhof und dann auch später in gewalttätig geworden und hat dann eine Verbrecherkarriere hingelegt. Er wurde dann Boss einer Autoschieberbande und im Rahmen dieses Geschäftsverhaltens, so möchte ich es mal sagen, kam es dann auch zu einem Mord irgendwo im Osten. Irgendeiner wollte sich seiner Position bemächtigen und dann ist er mit ihm an einen einsamen Ort im Wald gefahren und hat ihn erschossen. Er wurde dann geschnappt, ich glaube in Schweden. Und da ist ein ganzes verkorkstes Leben und so viel schief gegangen. Bibel hat er mal weggepfeffert. Aber irgendwann hat er mal doch dann gerufen, alles ist nichts. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du mich willst. Also ich krieg's nicht mehr ganz genau zusammen. Und er hat mir das selber erzählt, ich glaube, er hat sogar zweimal erlebt, wie an diesem heißen Tag, einmal hat sich die Fenster waren geöffnet, aber da sind ja Gitter dran, wie der Vorhang, als er in seiner Verzweiflung das so sagte, wie der Vorhang sich so durch den Wind an die Gitter legte, dass ein Kreuz entstanden ist. Und zweimal hat Gott gesagt, ich weiß, ganz sanft zum Glauben gekommen, leitet heute eine Arbeit im Osten, Berufung Gottes. Die Hand des Herrn lag auf mir. Erwählte des Herrn, was für eine Gnade. Amen.